Ich habe immer wieder große Freude, wenn ich feststelle oder wenn ich sehe, wie alt und jung zusammen sind und Gott loben. Es ist für mich eine außerordentliche Freude. Ich hoffe für euch auch. Vieles von dem, was Gott in unserem Leben tun möchte, hängt von unserer inneren Herzenshaltung ab. Es gibt Menschen, die sagen, mein Leben ist vorgezeichnet, egal wie ich mich verhalte, spielt das keine Rolle. Das sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, die Herzenshaltung, die innere Haltung gegenüber Gott ist entscheidend für das, wie ich das Glaubensleben lebe. Wusstet ihr, dass Gott auf der Suche ist? Gott sucht. Auf der ganzen Erde sucht Gott Herzen, die mit seinem Herzen im Gleichklang schlagen. Wir können es uns jetzt fast nicht vorstellen, dass Gott sucht. Aber Gott sucht Herzen, die im Gleichklang mit dem Seinen schlagen. Ich möchte heute uns zwei Menschen vorstellen, bei denen Gott gesucht hat. Und der eine ist gescheitert und der andere ist trotz seinem doch schwierigen Leben als Sieger hervorgegangen. Und Gott kann auch heute, und da bin ich ganz überzeugt davon, gebrochene, müde Herzen mit Leben und Hingabe erfüllen, und das ist mein Gebet. Denn noch einmal, Gott sucht Herzen, die mit seinem Herzen im Gleichklang schwingen, und darauf ist eine große Verheißung. Ich möchte als erstes einen König uns vorstellen, der hieß Asa. Und er war ein Urenkel Salomos. Salomo kennen, glaube ich, alle, die bei uns in Kindergottesdienst gegangen sind oder gehen. Salomo ist bekannt, einer der klügsten Männer hier auf der Erde. Dieser Asa war 41 Jahre an der Regierung. Und die ersten 10 Jahre seiner Regierung war Ruhe, war Frieden in Judäa, denn er war König von Judäa. Und was hat dieser König gemacht? Und das hat Gott sehr gut gefallen. Er hat überall die Götzenbilder in ganz Juda kaputt gemacht. Er hat sauber gemacht, er hat bereinigt. Etwas, was Gott außerordentlich gut gefallen hat. Zum Beispiel zerstörte er die Prostituierten, die im Dienst der Fruchtbarkeitsgöttin standen. Er hat sich mit seiner Mutter, mit seiner Großmutter angelegt, weil die ein Astarta-Bild geschaffen hat. Das hat er dann verbrannt. Und Gott hat sich zu diesem Mann gestellt. Als eine ungeheure Übermacht von Kuschitern kam, konnte Asa mit Gottes Hilfe, der sich ganz auf Gottes Hilfe verließ, diese Übermacht vernichten schlagen. Der Sieg war so vollständig, dass das Heer mit reicher Beute heimkam. Also ganz offensichtlich ein Mann, der auf Gottes Wegen ging. Ein Mensch, der nach dem Wohlgefallen Gottes lebte, mit seinem ganzen Herzen. Und dann kam die Katastrophe in seinem Leben. Und das haben ganz viele schon erlebt. Und ich kenne etliche Brüder, die genau an dem Punkt gescheitert sind. Die haben gedacht, wie das in der Wirtschaft auch ist, wo ich bin, ist Erfolg. Wo ich bin, segnet Gott. Ich. Und so hat er einen außerordentlich politischen Schachzug gemacht. Er hat also den König von Israel aufs Kreuz gelegt, der ihn bedroht hat und hat ihm die Macht genommen. Aber es hat er getan, ohne Gott zu fragen. Und als dann der Prophet Gottes zu diesem Mann kam, zu diesem Asa kam und ihn ermahnt hat, hat er nicht Buße getan, hat nicht sich an die Brust geschlagen, sondern hat diesen Propheten genommen und hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und genau diese Tat bedeutet einen Wendepunkt in seinem Leben. Er wird später an den Füßen krank und auch in seiner Krankheit sucht er den Herrn nicht. Und so führt es dann diese Krankheit zum Tod. In 2. Chroniker 16,9 lesen wir: Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Darin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Kriege haben. Das sagt dieser Prophet dem König Asa und deswegen lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Schlachter 2000 übersetzt: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Also, Gott möchte denen, die mit seinem Herzen im Gleichklang sind, treu und mächtig zur Seite stehen. Das ist die Verheißung und die gilt bis heute. Treue finden wir ja selten, heute noch im Berufsleben schon fast gar nicht mehr. Aber Gott sagt: Wenn du dein Herz mit meinem in Gleichklang bringst, dann möchte ich dir treu, möchte ich dir mächtig zur Seite stehen. Was eine wunderbare Verheißung. Und das ungeteilte Herz von Asa, oder das geteilte Herz von Asa führt dazu, dass er sich nicht korrigieren lässt, während er sündigt oder nachdem er gesündigt hat, sondern den Boten, den Gott ihm schickt, ins Gefängnis werfen lässt. Und dann kommt etwas Schreckliches. Von nun an wirst du nur noch Kriege haben. Einem Gottlosen, ein Gottlose, sagt die Schrift, findet keinen Frieden. Ein Gottloser findet keinen Frieden. Hast du Frieden in deinem Herzen? Das ist doch die Frage, die jeder sich ehrlich stellen soll und muss. Wenn ich auf Gottes Seite stehe, wenn mein Herz mit seinem in Gleichklang ist, habe ich Friede, auch dann, wenn das Äußere ganz, ganz schwierig ist. Asa hat vieles richtig getan, aber er hatte kein ungeteiltes Herz. Und doch stellt sich jetzt die Frage, wenn ich hier aufhören müsste, wäre es ja ein bisschen frustrierend. Gibt es Vorbilder in der Bibel, bei denen Gottes Suche Erfolg hat? Oder sind Gottes Kriterien so hoch, dass sie es niemand erfüllen kann? Nach dem Motto, das schafft sowieso keiner und du Gott bist selbst schuld, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind. Kennt ihr diese Argumentationslinie? Mir ist sie schon ganz, ganz oft begegnet. Selbst in frommen Kreisen heißt es dann, der Level ist so hoch, also müssen wir den Level runterschrauben. Das ist nicht Gottes Weg. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die versuchen, Gott gerecht zu werden aus eigener Kraft. Auch das ist unmöglich. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 13, erteilt Paulus einigen Juden, die sich in einer Synagoge versammelt haben, einen kleinen Geschichtslektion, Geschichtsunterricht. Die Absicht, die er damit verfolgt, war, ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Aber an einem Punkt erwähnt er etwas, was mich immer wieder nachdenklich macht und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Hier geht es darum, dass Gott ein Herz findet, das mit seinem in Einklang steht. Und das umso erstaunlicher, ihr werdet ihn alle kennen, von diesem Mann ist uns ganz viel berichtet und nicht nur Gutes. Da steht Apostelgeschichte 13, 22, nachdem er ihn, Saul, verworfen hat, erweckte er ihnen, also Gott, David zum König, welchem er auch das Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aber Herr, der David war ein Ehebrecher, der David war ein Mörder. Der hat ganz viel Blut an seinen Händen gehabt. So viel Blut, dass er deinen Tempel nicht bauen konnte. Wieso war das jetzt ein Mann nach deinem Herzen? Diese Frage, wer mich kennt, beschäftigt mich immer wieder. Und noch eins berührt mich immer wieder, dass Gott sagt, Ich habe David gefunden. Das weist doch darauf hin, dass Gott auf der Suche ist. Er ist auf der Suche nach Menschen, die ihr Herz mit seinem in Gleichklang schlagen lassen. Das heißt nichts anderes wie mein Wille unter den Willen Gottes stellen. Und das wollen, was Gott will. Wer so lebt, der wird Trost und Macht haben. Nicht Macht, was in dieser Welt zählt, das ist auch Pillepalle. Mich interessiert keine Macht, aber mich interessiert Vollmacht. Wir reden im Moment viel über Geistesgaben bei uns in der Gemeinde. Haben wir in unserem Glaubensgrundkurs auch drinstehen, was wir dazu glauben. Und eins ist vollkommen klar. Gaben des Geistes sind ein Geschenk Gottes. Aber hier geht es niemals um Macht, sondern immer um Vollmacht. Und wenn einer ein vollmächtiges Leben führen will, dann soll er bedenken, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die vollmächtig leben. Indem sie ihr Herz und sein Herz gleichschlagen lassen. Gottes Herz können wir nicht ändern und wir brauchen es nicht ändern. Was Veränderung erfahren muss, ist unser Herz. Wie geht das bei einem Mann wie David? Gott will uns treu und mächtig beistehen, habe ich gesagt. Ach ja, du bist auf der Suche, du bist auf der Suche nach dir und mir. Ist uns das bewusst, wie wir seine Kinder sind? Und die, die vielleicht seine Kinder werden, könnten, aber nicht wollen. Gott sucht uns. Wir haben bald Weihnachten. Gott sucht uns. Wenn wir das mitnehmen aus Weihnachten, haben wir viel verstanden. Also, was macht den Mann aus, den Gott gesucht hat? Was macht das Herz aus, was Gott sucht? Ich möchte es an 6 Punkten deutlich machen. Es könnte sicherlich noch mehr sein, aber ich weiß, der eine oder andere zählt dann mit, wie weit ich gekommen bin. Und ich gucke auch immer wieder mal auf die Uhr. Also, ich fange mit Punkt 1 an. Das allererste sehen wir, dass ein Herz Gottes oder ein Herz, das Gott sucht, ein gehorsames Herz ist. Und das sagt uns die Bibel selbst. Gott fand David einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Saul, sein Vorgänger, wurde abgesetzt, weil er den Geboten Gottes nicht gehorcht hat. Er herrschte nicht gemäß dem Wort Gottes und hörte nicht auf die Propheten. David hingegen sollte über das Volk herrschen. Und er tat es auch und er hörte auf die Propheten und sah in dem Wort Gottes nach und das Wort Gottes war stets seine letzte Autorität. Erinnern wir uns daran, wie David auf die Idee kam, die Bundeslade heim nach Jerusalem zu holen. Und da hat er sich gefreut und dann war die Bundeslade am Kippen und dann ist einer hergegangen und hat die Bundeslade mit der Hand aufgehalten und ist dran gestorben. Und ich kann mir David gut vorstellen, dass er das überhaupt nicht kapiert hat, was da gerade gewesen ist. Er wollte doch Gutes tun, aber es war nicht Gott gewesen, das war ihm nicht klar. Und was hat er gemacht? Hat im Wort Gottes geforscht und gefunden, dass nur die Männer aus dem Stamm Levi, Priester, geweihte Priester, diese Lade berühren durften. Alle anderen waren des Todes, wenn sie berühren. Was macht er? Er sucht diese Menschen und die tragen dann die Lade nach Jerusalem. Also, was will ich sagen? Er sucht im Wort Gottes und er war gehorsam. Zweites. Wir wissen, dass David in seinem persönlichen Leben nicht unbedingt edel war. Er begeht Ehebruch mit Bathseba und ließ ihren Mann Uriah töten. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, wie konnte Gott diesen Mann einen Mann nach meinem Herzen nennen? Ich möchte diese Frage beantworten, indem wir einige Blicke in das Herz von David sehen. Dieses Herz, das Gott so lieb hat. David litt sicherlich an dem, was er getan hat. Und er drückt das immer weg. Wir sind ja auch diejenigen, die immer unsere Schuld wegdrücken. Und wir sind ja Weltmeister im Verdrängen. Alle miteinander, ich der Erste. Weltmeister im Verdrängen. Und dann kommt der Prophet Nathan und sagt dem David, du bist ein Ehebrecher und du bist ein Mörder. Wir erinnern uns, dass der Ururenkel Davids den Prophet ins Gefängnis hat werfen lassen mit so einer Botschaft. Was macht David? Er zerreißt seine Kleider und tut Buße. Das liest sich so locker. Jetzt müssen wir die Situation mal betrachten. David hat nichts anderes gemacht wie alle Könige rundherum. Er hat sich die Frau genommen, die ihm gefallen hat. Da hat keiner von seinen Königskumpels nur drüber nachgedacht, ob das in Ordnung wäre oder nicht. Nathan sagt, das ist Sünde. Also nicht, weil alle etwas tun, ist es richtig, sondern Nathan sagt, es ist Sünde vor Gott. Und der David sitzt auf seinem Thron, im Thronsaal, seine Oberen um, ich stell mir das vor, das war dann eine Halle, die 4-5-mal so groß war wie hier, und all die Bosse, die er da hatte, die saßen da mit rumrum. Nathan klagt David öffentlich an und David tut öffentlich Buße. Er zerreißt. Und als ob es nicht genug wäre, er schreibt es auch noch auf und heute noch singt Israel diese Bußpsalme, in dem David seine Buße, seine Schuld bekennt. Ein Geheimnis, wie ich ein Herz Gottes sein kann, ist, dass wenn ich etwas erkenne, um Vergebung bitte. Das war bei David total ausgeprägt. Und der Kerle, der hat ja öfter mal, der hat wahrscheinlich mehr um Vergeben beten müssen, wie dass er Loblieder schreiben konnte, obwohl er beides getan hat. Der ist ja in jeden Fettnapf getrannt. In jeden. Und trotzdem am Mann nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder Buße getan hat. Er ist nicht müde geworden, seine Schuld zu bekennen. Psalm 51, Vers 3. Das ist das Gebet Davids der Umkehr. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor dir. Und jetzt kommt das, was ich angedeutet habe. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dann geben wir Gott Recht und uns Unrecht. Das ehrt Gott. David tut es. Nochmal, alle Könige drumherum haben dasselbe getan. Das war damals so üblich. Und nochmal, nicht weil es alle tun, ist es vor Gott richtig. Ganz im Gegenteil. Und David erkennt Gottes Reden durch den Propheten Nathan an und sagt, du hast recht und ich bin falsch. Das ist um Vergebung bitten. Nicht das, was ich vorhin angedeutet habe, wenn ich sage, Herr, vergib mir, aber du weißt ja, dass ich schwach bin und du hast mich ja schwach geschaffen. Das ist keine echte Vergebung und keine echte Buße. Das ist Pillepalle. Kriege ich hinterher wieder gesagt, dass ich so einen Slang-Ausdruck verwandt habe, aber es ist wirklich, kann es auch etwas hochgestochener sagen, trivial. Sondern Vergebung ist das, wenn ich wirklich zu meiner Schuld stehe und meine Schuld bekenne und nicht noch andere Schuldige suche. Wir kennen das ja manchmal. David hätte ja sagen können, die Batzebade auf dem Dach, muss die da nackt baden? Ich bin doch nur ein schwacher Mann und wenn die da sich entblättert, dann muss ich ja hingucken. Ich bin ja so geschaffen, bin ja ein Mann. Kennen wir das? Ich bin ja hormongesteuert. Das macht David nicht. Keine Ausrede. Keine Ausrede. Sondern er bekennt seine Schuld. Und jetzt kommt für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Vergebung annehmen. Wir hängen so sehr und so oft darin, dass wir uns selbst nicht vergeben können. Bis wir uns, ich sage ein böses Wort, in unsere Schuld suhlen. Und wieder eine Ausrede haben, warum wir Gott nicht dienen können. ich bin so schuldig und mir kann sowieso niemand vergeben. Kennt ihr das, wenn ihr mal mit Menschen über den Glauben redet und dir einer sagt, ich glaube, dass Gott ist, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, aber ich kann nicht glauben, dass Gott mir meine Schuld und Sünde vergibt. Was nützt dieser Glaube an Gott, wenn ich nicht glauben kann, dass Gott so groß ist, dass er meine Schuld und Sünde vergeben kann? Auch das ist Unglaube. Auch das ist Unglaube. Psalm 51, Vers 12, den 51. hatten wir schon, und das finden wir bei David oft. Erst bittet er um Vergebung und dann nimmt er vollständig in einem Psalm die Vergebung auch an. Seine Bitte, erschaffe mir, o Gott, das Vers 12, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Wenn David nicht glauben würde, dass Gott das kann, warum soll er das dann beten? Und so gilt die Botschaft immer wieder, wenn wir sündigen und den Herrn um Vergebung beten, dann vergibt er uns vollständig. Gottes Vergebung war und ist und wird immer vollständig sein, wenn ein Mensch umkehrt und diese Vergebung annimmt, werden alle Sünden, die bei Gott verzeichnet sind, ausgelöscht. Wenn keine Vergebung erbeten wird, halt nicht. Und weil Gott schon von Anfang an den Ausgang kennt, wusste er, dass David umkehren und seine Vergebung vollkommen annehmen würde. Und darum konnte er sagen, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Aus Gottes Sicht existierte die Sünde Davids nicht mehr. Deswegen kann er sagen, er wird meinen ganzen Willen tun. Ein Mann nach meinem Herzen, ein Mensch nach meinem Herzen ist kein Mensch, der perfekt ist, ist kein Mensch, der sündlos ist. Es ist aber ein Mensch, der um Vergebung bittet und Vergebung annimmt. Lernen wir doch diese Lektion. In Jeremia 31, 34 sagt Gott, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und im Psalm 103 heißt es, denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welchen ihn fürchten. Ach, liebe Geschwister, liebe Freunde, glauben wir es doch und nehmen wir es an. Dann müssen wir auch nicht mit hängenden Ohren durch unser Leben rennen und sagen, ich bin so schlecht und taugt zu nichts. Der Osten und der Westen werden sich niemals berühren. Niemals. Das ist wirklich eine Lektion, die wir lernen müssen. Mancher kehrt zwar um, wenn er etwas falsch gemacht hat, aber irgendwie glaubt er auch das und glaubt irgendwas, das Gott ihm vergeben hat, aber es schwebt immer eine Woche lang eine dunkle Wolke über dem Kopf und er denkt, okay, ich habe gelogen, aber danach habe ich wieder alles richtig gemacht, vielleicht nimmt Gott mich jetzt auch wieder an. Gibt sich richtig Mühe, brav zu sein. Also wenn ein Kind was angestellt hat und wurde dabei erwischt und vielleicht geschimpft, dann ist es bei manchen Kindern so, dass die eine Woche lang lieb sind, dann sind sie genauso wie vorher. Einfach der Hintergedanke, ich erarbeite mir die Liebe Gottes. Das wird Gott nicht gerecht. Das ganze Leben basiert dann auf Werken und das ist nicht der richtige Weg. Gnade ist am Anfang, dass wir zum Glauben kommen. Gnade in der Mitte, dass wir mit ihm leben dürfen, obwohl wir immer wieder Fehler machen. Und Gnade am Ende, wenn wir zu ihm gehen. Alles ist Gnade. Alles ist Geschenk. David wusste davon und er hat sich nicht abhalten lassen. Die Bibel sagt im Buch Micha, dass Gott alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen wird. Und wir hatten einen Pastor, der hat dann bei der Stelle immer gesagt, und dann gibt es da ein Schild, da steht Angeln verboten. Und als Kind habe ich mir überlegt, wenn das die Tiefste des Meeres sind, wie lang muss denn der Pfosten von dem Schild sein? Aber so sind Kinder. Also manche Bilder passen nicht ganz. Vielleicht sagen wir, es war eine Boje, die da hängt, Angeln verboten. Was es aber ausdrücken will, ist, wenn Gott vergibt, vergibt er vollständig und wir dürfen vollständig die Vergebung annehmen. Ich weiß wohl, und ich habe auch schon Ehepaare erlebt, Da hat einer von den zwei was Schlechtes gemacht und der andere sagt, ich vergebe dir und trägt es das ganze Leben lang hinterher. So ist unser Gott nicht. So ist er nicht. Wenn er uns vergibt, haben wir keine Schulden mehr bei Gott. In meiner Jugend hatten wir ein T-Shirt, da stand, I am free, ich bin frei. Bist du frei? Natürlich bist du frei, wenn du dem Herrn deine Schuld gesagt hast. Natürlich bist du frei, nicht weil du gut bist, sondern weil der Herr dich freigesprochen hat, weil der Herr dich frei gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Weil er dir deine Schuld vergeben hat. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er das Wort Gottes liebt. Im Psalm 100, mein vierter Punkt, im Psalm 119, der von vielen Gelehrten, von vielen Theologen, dem David zugeschrieben wird, lesen wir Vers 140, wohlgeläutet ist dein Wort, dein Knecht hat es lieb. Hast du das Wort Gottes lieb? Ja, dann lest man mehr wie ein Abreißkalender. Weil Liebe beschränkt sich nicht auf 2 Minuten, oder? Ich meine, ist ein guter Anfang. Aber Liebe ist doch was anderes. Ich will doch mit meiner Frau nicht 5 Minuten am Tag zusammen sein, oder? Das war jetzt schweizerisch. Die Angie ist da. Ein Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Ein Licht für meinen Pfad. 119 von 105. Wenn du nicht nach links oder nach rechts weißt, dann lies doch die Bibel, dann lies doch Gottes Wort. Wir finden im Gottes Wort alles, was wir brauchen. Und wenn wir es nicht verstehen, Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben und das ist sein Geist und die Verheißung, dass sein Geist uns sein Wort aufschließt. Und wenn ich nicht weiter weiß, brauche ich keinen Arbeitskreis, sondern einen Bibelkreis. Also auf der Arbeit sagen wir immer, wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Nein, dann gehen wir in den Bibelkreis und dann stellt man die Fragen oder fragt einen Bruder oder eine Schwester und dann betrachten wir dies. Fünftens, Gott fragen und vertrauen. David fragte Gott und das sollen wir auch. Immer wieder lesen wir von David, Samuel 23,2, da befragte David den Herrn und sagte, soll ich ihn aufziehen? Und diese Philister schlagen. Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf und schlage die Philister und rette Keila. Und dann sagt David, du hast es mir zwar gesagt, aber ich traue mich nicht. Oder? Nein, er zog hinauf. Es gibt viele, viele Geschwister, die fragen Gott. Und wenn sie dann eine Antwort haben, vertrauen sie Gott nicht. Dann ist besser, Gott nicht zu fragen. Eine große Not von uns Kindern Gottes ist, dass wir wohl wissen, was Gott von uns will, aber wir haben Angst, es umzusetzen. Und da brauche ich auch andere Menschen. Gott weiß genau, was du brauchst und du weißt genau, was Gott will. Vielleicht will er dein Leben. Vielleicht sollst du ganz bewusst dein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und du weißt, es ist richtig. Du weißt alles, es ist nichts mehr hinzuzusagen, aber du hast Angst, es zu tun. Und weil du die Angst hast, es zu tun, wirst du niemals erleben, wie Gott wirklich ist. Niemals. Das ist die Not. Gott fragen und vertrauen ist wichtig. Psalm 2, Vers 1, und so geschah danach, da fragte David den Herrn, soll ich in einer der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, Hebron. Muss man wissen, der gute David war auf der Flucht. Es ging um sein Leben. Und das Beste wäre gewesen, der hätte sich abgesetzt Richtung Norden, nach Syrien oder noch weiter, da wären sie ihm nicht hinterhergekommen. Oder nach Westen, nach Süden, nach Ägypten. Oder ist das Westen, Osten gewesen? Ist egal. Oder nach Ägypten. Nein, er fragt den Herrn. Er rennt nicht einfach los. Er fragt erst den Herrn. Wohin soll ich gehen? Soll ich nach Juda gehen? In den Machtbereich Sauls hinein. Soll ich nach Juda gehen? Geh nach Juda. Wohin soll ich gehen? Liebe Geschwister, Gott redet und er redet auch heute. 2. Samuel 5, Vers 19, da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Das ist tricky. David fragt Gott, soll ich gegen die Philister ziehen? Die Philister waren die besten Krieger der damaligen Zeit. Hochgerüstet, viel, viel mehr wie David mit seinen paar Hanseln. Und Gott fragt auch noch, soll ich hinaufziehen? Gott sagt, zieh hinauf. Und David tut es. Wir werden nie Siege in unserem Glaubensleben erleben, wenn wir nicht das tun, was Gott sagt. Gott liebt es, wenn ein Herz seine Führung sucht. Ich glaube, dass der fünfte Grund, warum Gott Davids Herz liebt, der ist, dass er auf Gott vertraute. Und wenn sich alles gegen ihn wendete, wenn er eine Niederlage erlitt, wenn es so schien, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen werden, fragte David Gott und vertraute ihm. Wunderbar, der Psalm 27, Vers 13, da macht es deutlich, wie der David, wie sein Herz tickte. Ach, wenn ich nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land, nicht wenn wir beim Herrn, sondern im Land der Lebendigen. Ach, wenn ich nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Wir dürfen heute schon das Gute sehen. Herr, mach uns die Augen auf, dass wir es sehen. Wir sind so mit Gutem gesegnet und wir sehen es nicht. Warum? Weil die Nase unten hängt. Weil wir nur Probleme sehen. David wusste, ich vertraue auf den Herrn, ich bin sicher, dass der Herr mich Gutes sehen lässt im Land. Wie gesagt, der war die halbe Zeit seines Lebens auf der Flucht. Erst vor Saul und später noch viel, viel schlimmer vor dem eigenen Sohn. Er war sicher, Gutes zu sehen. In demselben Psalm, Vers 14 steht, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und da ist das Geheimnis. Wir sollen auf den Herrn hoffen, wir sollen am Herrn festhalten. Und wir dürfen es auch. Und wir werden nicht enttäuscht werden. Wir werden nicht enttäuscht werden. Es wird nicht immer so ausgehen, wie wir uns das vorstellen. Vor dem Gedanken muss man sich auch lösen. Herr, mach das so, wie ich mir das vorstelle, was für mich gut ist. Wir wissen nicht, was für uns gut ist. Wenn ich vor einer Weggabelung stehe und ich kann entweder links oder rechts gehen, dann kann ich das machen. Aus meiner Erfahrung ist links gehen immer gut. Kann auch sagen, oh, da rechts, da brüllt ein Löwe, da gehe ich lieber nicht hin. Ich kann aber auch den Herrn fragen, Herr, was willst du? Welchen Weg soll ich gehen? Links oder rechts? Und wenn ich dann eine Antwort habe, dann mutig den Weg gehen, den ich gehen soll. Und dann kommt der Löwe vorbei und brüllt mich an. Und dann habe ich Durst, weil es da staubig ist. Und dann sehe ich in der Ferne, oh, da ist grünes Land, wäre ich nur links gegangen. Kennen wir das von Abraham? Der ist lieber auf der kahlen Höhe geblieben, weil ihm Gott das gesagt hat, wie im fetten Land unten. Und wie dann Sodom und Gomorra vernichtet wurde, saß der Abraham auf seiner Höhe. Zwar kahl, gefressen und kaum Gras, aber in Sicherheit. So ist unser Gott. Er möchte dich in Sicherheit. Nämlich bei ihm ist Sicherheit. Manchen Weg, den ich gehen sollte und ich sicher bin, dass der Herr ihn mir so gezeigt hat, weil ich ihn gefragt habe, frage ich mich, wäre ein anderer nicht besser gewesen. Bis heute. Ich will ja nicht so tun, als hätte ich alles voll im Griff. Darum geht es gar nicht. Aber eins weiß ich. Wenn ich einmal bei meinem Herrn bin, werde ich ihn nichts mehr fragen, weil ich weiß, warum das so war. Unser Gott, der von Anfang an war, der heute ist und der morgen sein wird, hat alles im Blick. Und ich weiß nicht, was morgen früh ist, oder? Ist einer von euch hier, der weiß, was morgen früh ist? Wir gehen davon aus, dass die Sonne aufgeht, ja? Und dass die Erde sich noch dreht. Aber wissen wir es? Vielleicht ist einer unter uns, der morgen früh halt nicht mehr aufwacht. Darum heißt es heute, wenn ihr meine Stimme höret, was dann? Verstocket eure Herzen nicht. Gott sucht Herzen, die mit seinem Gleichklang schlagen. Und sechstens, und das ist auch mein letzter Punkt, es gibt noch viele Punkte, das ist ein aufrechtes Herz, ein aufrichtiges Herz. Gott liebt ehrliche Menschen. Gott liebt ehrliche Herzen. Psalm 142, Vers 4 bis 8 lese ich: Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Wie oft sind wir in unseren Gebeten im Umgang mit Gott ach so fromm und meinen, Gott wüsste nicht, wie es in uns aussieht? Wem nützt das was? Doch nur meiner Fantasie. Gott weiß doch sowieso, wie es in meinem Herzen aussieht. Und wie oft tue ich stark und oh, alles im Griff und auf die Dauer hilft nur Baue, alles Schwachsinn. Gott kennt mein Herz. David war ein Mann, der ganz offen und ehrlich zugeben konnte, Herr, ich bin zu schwach. Wenn du nicht meine Stärke bist, dann sind wir hier am Ende. Das Neue Testament sagt noch einer, ich bin zu schwach. Der wusste es aber noch ein bisschen besser. Kennt er den? Das war der Paulus, der sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was war denn das Geheimnis von dem guten Paulus? Doch nicht, dass er körperlich stark war. Der war halb blind und wahrscheinlich war er von zierlicher Statur. Und so richtig begeistert reden konnte er auch nicht. Ein super Theologe, den keiner verstanden hat, so bezeichnet ihn Petrus. Das Geheimnis war, dass Paulus nicht auf seine eigene Kraft baute, sondern auf Gottes Kraft. Und wenn wir jetzt diesen Psalm lesen, ist hier das Geheimnis auch. David sagt, ich bin zu schwach, aber du bist stark genug für alles, was mir begegnet. Ein aufrichtiges Herz. Wenn ich immer so tue in meinem Inneren und auch in meinen Gebeten, auch Gott gegenüber, ich habe schon alles im Griff, lieber Gott. Du kannst dich um andere kümmern. Für mich brauchst du keine Zeit verwenden. Dann ist das einfach nur dumm. Niemand wird so offensiv formulieren, aber so manche, denke ich, geht so vor. David schüttet Gott sein Herz aus. Gott liebt ein aufrichtiges Herz. Manche Menschen tragen sogar in der Gegenwart Gottes eine Fassade, aber David war Gott gegenüber vollkommen offen und ehrlich. Und noch ein Geheimnis, das kann man bei fast jedem Psalm von David sehen. Er sagt, mir geht's total schlecht. Ich bin total frustriert. Ich habe überall Feinde. Und ich habe Mist gemacht. Also Error. Ich weiß nicht weiter. Aber eins macht David nicht. Er läuft nicht weg. Er bleibt so lange in der Gegenwart Gottes stehen, bis Gott ihn ermutigt hat. Ich kenne so manchen, der voller Frust über sich selbst aus einer Gemeinde wegläuft, die Gemeinschaft der Geschwister meidet, aus schlechtem Gewissen oder. Ich kenne andere, die beten auf einmal nicht mehr, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, mit Gott zu reden. Oder weil der Alltag sie gefressen hat. David macht das nicht. David bleibt stehen und wartet, bis Gott ihn erbaut und auferbaut. Und all seine Psalmen enden mit Hoffnung. Ist das schon mal aufgefallen? Und auf einmal sagt er dann, ich werde den Gottlosen predigen, dass du gerecht bist und heilig. Der schwenkt völlig um. Was ist das Geheimnis Davids? Er bleibt vor Gott stehen, bis Gott ihn tröstet, bis Gott ihn stärkt, bis Gott ihn zurechtgebracht hat, bis Gott ihn aufrichtet. Und das ist die Botschaft, die David in seinem Psalm uns auch sagen will. Wo auch immer du stehst, wo auch immer du gehst, Bleib in der Nähe Gottes. Bleib dort. Setz dein Vertrauen auf ihn und er wird dir Frieden geben, er wird dich stärken und er wird dir Mut geben, die nächsten Schritte zu tun. Das ist David. Der hatte ein Herz nach dem Wohlgefallen Gottes. Und doch betet er im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneue in mir einen festen Geist. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen und das wünsche ich vor all denjenigen, die den Herrn Jesus Christus zwar mit dem Verstand kennen, aber mit dem Herzen noch nie kennengelernt haben. Amen. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr mir und uns das Lied eröffnet und mir die Augen